Mach ich an.
Thank you.
Wow.
Naja.
Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich bin heute zu Gast beim Geiger Christoph Schickedanz. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Im grünen Norden von Berlin, von Schöneberg aus, ist das ja fast schon auf halbem Wege zur Ostsee oder nach Hamburg, wo Sie ja seit 2004 eine Professur haben an der Hochschule. Aber verraten Sie uns doch bitte zuerst, was haben wir da gerade gehört?
Das war die erste Brahms-Sonate in G-Dur, der erste Satz daraus. Zusammen mit meiner Kollegin von der Hamburger Hochschule, Caroline Weichert.
Vielen Dank dafür. Lassen Sie uns zuerst sprechen über Ihre neue Entdeckung. Sie sind ja bekannt für Wiederentdeckungen der vor allem Spätromantik. Und Ende 2020 ist ja bei CPO jetzt eine neue Doppel-CD, ein Doppelalbum erschienen mit den Werken für Violine und Orchester von Friedrich Gernsheim. 4 Sonaten unter anderem, ja. Und kleinere Werke. Mit Wer war Friedrich Gernsheim?
Friedrich Gernsheim ist ein Zeitgenosse von Brahms, ist ganz wenige Jahre nur jünger als er. Kommt aus Worms und ist mir daher schon von Jugend auf ein Begriff gewesen. Ich habe da immer so rumgeschaut, wer in der Umgebung da schon seine musikalischen Fußspuren hinterlassen hat. Da gab es in Worms den Rudi Stephan, meine erste CD. Mhm. Und berücksichtigte den mit der Groteske, das war damals auch die erste Anspielung. Und jetzt eben die, das ist allerdings die zweite Anspielung, aber umfassender als die Kollegen, die das schon vorher gemacht haben, das Werk von Friedrich Gernsheim, der auch in Worms aufgewachsen ist, zumindest die ersten Jahre dort verbracht hat.
Mhm. Ja. Warum setzen Sie sich so sehr für ihn ein, abgesehen davon, dass er aus Worms stammt? Warum sollte man den kennen und seine Musik?
Ganz einfach, weil es ein guter Komponist ist. Ja. Ich glaube, dass er nicht immer nur alles gerecht ist, wie es in der Musikrezension und Musikgeschichte so vor sich geht. Und ja, es gibt bestimmt Gründe, warum man jemanden nicht so kennt oder eben doch kennt. Und ich denke, bei Gernsheim wäre es schön, wenn er einem breiteren Publikum doch ein bisschen bekannter werden würde wieder.
Ich habe irgendwo gelesen, dass er tatsächlich seinerzeit so bekannt war wie Brahms oder Mahler. Ist das tatsächlich so? War der so eine große Nummer?
Naja, ist immer schwer zu sagen. So zu Lebzeiten ist sowieso das, glaube ich, relativ schwer zu messen, wie groß der an Ruhm ist. Und ja, wenn man sich vorstellt, wie lange Brahms auch gebraucht hatte, um so an diese Spitze unangefochten, wie wir ihn heute sehen, dieser Traditionalistenrichtung, wenn man so ein Label da benutzen möchte, wie lange der dafür gebraucht hat und was es auch doch für harte Zeiten für ihn gab, da kann man sich schon vorstellen, dass der Gernsheim eine Zeit lang die Nase vorne hatte. Zum Beispiel war der ja ein Wunderkind, der hat mit 13 da schon wirklich hervorragend Klavier gespielt, ist schon auf große Reisen gegangen. Er war der jüngste, damals zugelassene Student am Leipziger Konservatorium. War Polyglott und hat in auch Paris gelebt und das hat sich dann ein bisschen umgekehrt. Dann denke ich, ich hole schon mal ein bisschen weiter aus. Ich empfinde das so, dass diese frühen Werke dann auch besonders eigenständig sind und die späten auch wieder. Und man hat ihm auch das Label gegeben, den holländischen Brahms, aufgrund seiner Jahre in Rotterdam. Da höre ich auch ein bisschen den übermächtigen Vater oder Bruder Brahms in dem Fall raus. Meine persönliche Empfindung ist, dass er eben da zu den frühen Zeiten, da gab es noch keine Brahms-Sonaten, die veröffentlicht hätten sein können. Und zum Späten, als eigentlich die romantische Epoche schon mehr oder weniger Abschluss gefunden hatte oder ja, so, man fühlte, dass man sich im Endstadium befand. Da die vierte Sonate spreche ich an. Da hat er eine ganz eigene romantische Tonsprache gefunden.
Hm. Ja, er war ja ein paar Jahre jünger als Brahms, 1939 geboren, ist dann 1916 gestorben hier in Berlin. Ja. Es gibt ja so ein paar Komponisten, von denen man sagt, die Zeit sei über sich hinweggegangen. Gilt das für Gernsheim auch so zu seinem Lebensende? Ähnlich wie Max Bruch oder Humperdinck und so, die dann doch irgendwie so als Relikte aus einer anderen Zeit dann herüberragten.
Man hat das wahrscheinlich schon gespürt, die 20er Jahre, die standen ja vor der Tür. Das war sehr die schnellste Zeit überhaupt, die Halbwertszeit für kompositorischen Stil. Die war natürlich eine ganz andere als zur Barockzeit. Mhm. Und er hatte dann auch hier viele Jahre in Berlin auch in Lehrtätigkeit, zusammen mit Bruch eben, wobei die immer ein bisschen ihre Karrieren parallel geführt haben, beide aus unterschiedlichen Richtungen kommt. Der eine Bruch aus dem kölnischen, katholischen Bereich und der als jüdischer Komponist, Vertreter. Ja. Und beide weiten gemein war allerdings, dass sie in Berlin so als Gralshüter des romantischen deutsch-traditionalistischen, würden wir heute sagen, oder wurden sie damals auch betitelt teilweise, also als Gralshüter dieser Richtung hier in Berlin angestellt waren, am Konservatorium, das ja damals von Joachim gegründet wurde, dem großen Brahms-Freund. Da haben wir übrigens von Hausmann unterschrieben, das ist also, scheint original zu sein. Mhm. Ja, das Quartett von Joachim hängt da an der Wand. Mhm. Und er hat eben länger gelebt als Brahms. Und natürlich hat man dann mit 60 nicht mehr nochmal seine gesamte Tonsprache verändert. Und Sestor ist auch ein gutes Beispiel in Frankreich, der natürlich noch, ich glaube, bis 21 gelebt hat, der hat noch ein bisschen länger gelebt. Also, natürlich ist man in der Zeit dann schon eigentlich Vertreter einer anderen Epoche, als das, was man da so rundherum in der Luft schon wahrnimmt. Ich meine, da war ein Schönberg hier. Ja? Mhm. Der war, glaube ich, schon zum zweiten Mal hier in der Zeit. Und ja.
Max Bruch würde man wahrscheinlich auch nicht oder vielleicht auch nicht mehr kennen, wenn er nicht dieses berühmte erste Violinkonzert geschrieben hat, was nun wirklich viele andere Werke überstrahlt. Ist das vielleicht auch die Tragik von Gernsheim, dass er eben nicht ein solch ein bedeutendes Werk geschrieben hat?
Genau,
das ist. Oder würden Sie sagen, gibt es das in seinem Oeuvre? Gibt es da irgendwas, was alle anderen überstrahlt, was man nur noch nicht kennt?
Kann ich so auch nicht ausmachen. Das ist ja natürlich immer Frage Ursache und Wirkung. Also wenn man so einen Schlager, wenn man es mal so nennen mag, wenn einem sowas gelingt, hat man Platz in der Musikgeschichte erreicht. Bruch war darüber gar nicht so glücklich später. Mhm. Der hat ja auch dann scherzhaft sogar mal, glaube ich, ein polizeiliches Verbot verfasst und geschrieben, dass dieses Konzert auch nicht mehr gespielt werden möge. Der war ja davon regelrecht verfolgt, von seinem Erfolg. Aber Sie sagen es, er ist dadurch eben im Gedächtnis geblieben, während Gernsheim das nicht beschieden war. Ist ein guter Punkt. Wie sowas kommt, weiß man nicht. Bei Bruch natürlich, das, wenn Sie sich stilistisch anhören, ist natürlich auch, ich glaube, 20 Jahre früher als Brahms geschrieben. Ja? Ich glaube, 38, und das ist ungefähr, nee, Quatsch, ne, 38 kann nicht sein, also 70er, das ist 58, so rum. Soweit ich weiß, 20 Jahre. Und das ist natürlich schon eine andere Tonsprache als das, was man damals kannte. Schumann kannte man nicht, weil es weggeschlossen war. Mendelssohn ist klassizistisch, ein ganz anderer Geist. Dann kommt Bruch, das klingt so richtig romantisch, wie man das stilbildend sich für eine Epoche vorstellen kann. Und dann natürlich wird diese Epoche überstrahlt von dem Brahms. Also da war dann der Gernsheim ein bisschen später, während er in seiner Kammermusik ein bisschen früher war als Brahms. Ja. Hm.
Sind diese beiden Violinkonzerte von Gernsheim auch gut und anhörenswert?
Ja,
oder wenn Sie sagen, die Sonaten sind dann doch irgendwie besser oder interessanter?
Ich denke, dass er in seiner Kammermusik am besten ist, am besten zu Hause ist. Es gibt ganz hervorragende Klavierquartette und Quintette. Und wobei also der Mann einfach sehr gut komponieren kann. Er kann auch mit dem Orchester umgehen. Aber ich finde ihn nicht so frei wie in der Kammermusik, was auch, wie gesagt, an der Dominanz von Brahms liegen kann.
Sagen Sie, das Geigenrepertoire ist ja so groß, das schafft man in einem Leben nicht, das alles durchzuspielen. Warum entdecken Sie immer neue Werke aus der Romantik und erweitern das Repertoire immer weiter?
Ja, ist irgendwie eine Herzensangelegenheit. Sie sehen da den Notenschrank, da ist ja schon einiges. Und gut, im Vergleich zum, also für den Privatmann, sagen wir mal, wenn man sich natürlich in Berlin in die Stabi begibt, dann hat man natürlich was ganz anderes vor sich. Aber da habe ich auch natürlich unzählige Stunden verbracht und mir da alles Mögliche angeschaut. Und diese Recherchearbeit ist natürlich auch, muss man mögen, ja, aber mir macht das Spaß, um mich da mal zu vergraben in einem Archiv und mal so im Geiste das alles durchzugehen, sich vorzustellen und dann eben die interessantesten Sachen zu kopieren. Den Gernsheim hatte ich mir schon vor vielen Jahren mal zurückgelegt. Auch übrigens mal war angedacht, die Violinkonzerte einzuspielen. Da hatte ich dann sogar quasi einen Auftrag, aber das hat sich dann zerschlagen. Und inzwischen hat das der Linus Rother gemacht, auch für CPU. Das ist eine sehr schöne Aufnahme. Aber so kommt es halt manchmal. Manche Projekte hat man jahrelang im Kopf und plötzlich gibt es die Gunst der Stunde, gibt es eine schöne Konstellation und man kann das machen. Und anderes Mal hatte man es auf dem Tablett und dann ist es plötzlich weg.
Die Alternative, um das Repertoire zu erweitern, wäre ja, dass Sie neue oder jetzige Komponisten bitten um Auftragswerke. Aber das tun Sie ja nicht, da komponieren Sie dann Ihre eigenen Werke.
Ja.
Die sind aber nicht in romantischer, nachromantischer oder tonaler Sprache gehalten, soweit ich das sehe, sondern doch heutige, moderne Tonsprache. Schlagen da so zwei Herzen in Ihrer Brust?
Ja, ich bin... Also ich bin auch nicht Avantgardist, also es ist immer sehr schwer, seine eigene Musik zu sprechen, und da bin ich natürlich doch mit Haut und Haar romantischer Geiger in der Beziehung. Es gibt viele Möglichkeiten, das Spektrum auch klanglich zu erweitern, aber letztlich ist die Domäne der Geige doch die Romantik, in der das Instrument auch zum Höhenflug angesetzt hat. Auch Repertoire-mäßig und von der Bedeutung einfach als konzertierendes Instrument. Die klanglichen Möglichkeiten, die wir da haben, werden da meiner Meinung nach am besten ausgeschöpft. 20. Jahrhundert natürlich Verfremdung und dadurch Erweiterung und interessante Gegenüberstellung, ja. Aber mir fällt das schwer, mir das ohne Rückbezug auf die Epochen davor vorzustellen. Und da war halt die Romantik das, was uns auch emotional noch am naheliegendsten ist. Mhm.
Also näher als die Klassik zum Beispiel, oder?
Ja, ich glaube... Mhm. Das ist schon etwas weiter weg, und wenn man sich vorstellt, bei Bach haben die ja auch keine Menuetti mehr getanzt. Das waren damals schon stilisierte Tanzsätze, die dann in der Instrumentalmusik übernommen wurden, und um einen Schritt weiter weg waren sie dann in der Klassik. Da sind ja viele Formen, bei Haydn-Quartetten oder ja, auch bei Mozart, wenn Sie an die berühmte B-Dur-Sonate denken, die sagen, das ist ja auch ein Gavotte eigentlich, ja, wenn man sich das so überlegt. Aber das, so denkt man das gar nicht mehr, wie nah die dann aneinander waren. Und ich denke, jede Generation, die dann einen Schritt weiter weg ist, entfernt sich da von diesen alten Mustern. Und ja.
Ja, dennoch haben Sie auch die 6 Solowerke von Bach eingespielt auf CD,
ja,
und haben da auch hervorragende Kritiken für bekommen. Ja, warum? Warum? Ist das ein Herzensanliegen? Muss man das als Geiger mal gemacht haben?
Ja, Bach ist natürlich, da ist wirklich ein Herzensanliegen. Also Bach ist ja das Unglaubliche, dass er eigentlich alles, was in seiner Epoche an musikalischen Möglichkeiten da war, erschöpfend in seiner Person behandeln konnte. Und dass er in so exemplarischer Art und Weise solche Stücke schreiben konnte. Es ist ja, die Solosonaten sind ja in der Köthener Zeit geschrieben. Da war er nicht gebunden durch den Dienstauftrag, so viel Kirchenmusik schreiben zu müssen, weil das ein protestantischer Hof war. Das war, glaube ich, kalvinistisch. Ne? Und da hat er die ganzen kammermusikalischen Werke geschrieben, brandenburgische Konzerte, die Solosonaten für Geige und für Cello, die ganzen Suiten für Klavier. Das war alles aus dieser Zeit. Und für einen Geiger ist Bach natürlich der erste große Höhepunkt. Ich habe schon als Kind Bach die Sonaten mit meinem Vater, jeden Sonntag haben wir uns eine vorgenommen, mit obligaten Cembalo gespielt. Und das ist auch für mich wirklich ein Höhepunkt, aber in einer Gattung, die dann nicht fortgeführt wurde. Es gab ja damals so die barocke Trio-Sonate. Und dieses Muster, diese Eigenständigkeit der Stimmen im Klavier auf zwei Hände zu übertragen, also eine Trio-Sonate für zwei Menschen zu schreiben, das war eigentlich so ein Nebenweg, der nicht weiter fortgeführt wurde. Karl Philipp Emanuel hat noch ein bisschen was da geschrieben, und dann war Schluss, kam das Modell der romantischen Sonate. Also mit Bach als Geiger beschäftigt man sich immer. Und Sie haben es ja gesagt, ich habe viele Sachen quasi ausgegraben, weil das auch Begeisterung für diese Dinge war. Aber Bach habe ich so lange warten lassen, bis ich das Gefühl hatte, jetzt ist da in mir auch was passiert, dass ich da was zu sagen habe.
Mhm. Und, Aber es gehört ja auch ein gewisser Mut dazu, in diesem CD-Markt, der so voll ist, mit einer eigenen Lesart dann auch noch aufzutreten.
Ja,
Der Mut ist belohnt worden. Das ist eine tolle Einspielung, finde ich.
Ja, ich denke so nicht. Also wenn man die Möglichkeit hat und das Bedürfnis hat, das dann machen zu müssen, dann macht man es halt. Und Mut wird ja nicht immer belohnt. Manchmal kriegt man eins auf den Deckel und weiß gar nicht warum. Und ein anderes Mal ist es gelungen. Ist natürlich schön, wenn das bei Bach gerade gelingt und auch so wirklich so viele gute Kritiken gab. Das freut dann natürlich die Anerkennung. Und dann... Es ist natürlich jetzt auch ein anderes Stadium. Ich meine, jetzt mache ich halt Sachen, an die ich glaube und sage, das möchte ich gerne noch machen. Und ja, das ist ein anderes Lebensgefühl. Also da ist Bach auch einfach mal dann dran, wenn man glaubt, da was zu sagen zu haben. Mhm. Ja.
Ich habe nochmal nachgeschaut in der Kritik von Norbert Hornig im Phonoforum stand, dass er auch eine Einspielung von überzeugender Individualität. Ist das jetzt eine Phrase oder ist das, man kann ja auch sagen, jeder Mensch ist anders und deshalb hat jede Einspielung eine Individualität oder haben Sie auch versucht, etwas anders zu machen?
Wenn ich es höre, ist das schon anders als vieles, was man so hört. Also ich, das, wie gesagt, das ist, was ich vorhin auch beim Komponieren sagte, es ist immer schwer, sich da selbst einzuschätzen. Aber ich glaube, es steht zwischen dieser rein von der barocken historischen Spielweise kommend und der romantischen Schiene kommenden Geigentradition. Ich kann Bach nicht mehr so empfinden, wie ich das höre bei den großen alten Geigern, die fantastisch natürlich gespielt haben. Das ist nicht, was ich meine. Ich meine nicht, dass wir das heute besser machen. Aber ich fühle, dass es einfach eine andere Zeit ist. Und ja, ein Tanzsatz, der so einer, in so einer Suite das, eine wichtige Rolle spielt, den kann ich einfach nicht mehr so empfinden, wie ich das in vielen alten Aufnahmen höre. Und ob das dann eben so sein muss, wie ich es dann in vielen neuen Aufnahmen höre, die eben aus dieser Richtung, die mit Arno Kur eben angefangen hat, sein muss, ist die nächste Frage. Das war natürlich auch wieder eine Pionierleistung, da mal so die alte Tradition in Frage zu stellen und den ganzen Musikbetrieb auf den Kopf zu stellen. Aber inzwischen haben wir da auch so viel Abstand dazu, dass man eigentlich aus meiner Sicht weder so der einen oder anderen Richtung sich so stark verpflichtet fühlen müsste, dass man es sofort hört. Ich denke, so ist es vielleicht am besten beschrieben, dass man da irgendwo, ohne das so geplant zu haben, plötzlich in der Mitte angekommen ist. Und das ist dann wohl eigenständig. Mhm. Also es war auch ganz interessant zu sehen. Die Kritiken kamen entweder aus der einen oder anderen Richtung sehr oft. Ja. Plötzlich habe ich mich gesehen, es gab ja auch manche vergleichende Kritiken, plötzlich auf einer Schiene, von der ich selbst nicht dachte, dass man da so eine Kontinuität sehen konnte. Und dann, ja, aber an Kritiken ist, glaube ich, gemeint, dass man da eine Eigenständigkeit schon gesehen hat. Ja. Das macht mich auch froh, dass das schon erkannt wird und dass man es auch hören kann.
War das für Sie auch eine Überlegung, ein altes Instrument zu nehmen? Oder auch einen alten Bogen oder Darmsaiten?
Nee, der stilistische Ausdruck ist nicht abhängig vom Instrumentarium. Wo soll man da anfangen? Bach hat selbst seine Werke transkribiert, einige auch von den Solosonaten und Partiten. Und ich glaube, dass musikalische Intelligenz nicht abhängig ist vom Instrument. Das ist eine Idee, die größer ist als das, was wir auf dem Instrument auszudrücken vermögen. Wenn wir da von was vermitteln können, haben wir einen guten Dienst geleistet.
Hm. Ich glaube, auf Ihrer Internetseite habe ich den Ausdruck gefunden, dass es ein Traum von Ihnen gewesen ist, der dann wahr geworden ist, dieses Projekt zu machen, die drei Brahms-Sonaten einzuspielen. Ja. Das haben Sie ja gemacht vor zwei oder drei Jahren, ist irgendwie erschienen, von einem Jahr oder zwei. Ja, ja. Genau, ist das so? Steht Ihnen Brahms am nächsten?
Von der romantischen Epoche muss ich sagen, ja. Jetzt sind wir wieder bei Brahms und Gernsheim. Warum ist Brahms Brahms? Also und was unterscheidet ihn dann doch von einem Gernsheim? Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, man muss die Komponisten darum kennen, um verstehen zu können, warum diese Leute vielleicht auch diesen Rang sich erobern konnten, wie es ein Brahms heute innehat. Also Brahms ist natürlich als Persönlichkeit und in der Tonsprache ein Felsen, an dem niemand vorbeikommt. Und es gibt, glaube ich, nur ganz wenige Komponisten, die so in idealtypischer Form das Vermögen, den Zeitgeist so auszudrücken, dass das als allgemeingültig empfunden wird. Und da ist Brahms einfach der Komponist. Ja? Da kann sich von ihm vereinnahmt fühlen oder man kann in Opposition stehen, aber an dem kommt man nicht vorbei. Das war dann, glaube ich, auch das in Anführungsstrichen Problem von Gernsheim, wie ich ihn sehe.
Mhm. Würden Sie denn sagen, im Großen und Ganzen, dass der Kanon schon zu Recht so besteht, wie besteht? Oder ist dieses ganze Denken in dem Kanon, das sind die Standardwerke und das sind die Raritäten, ist das eigentlich Unfug?
Es gibt, ich würde sagen, beides. Also in der Art und Weise, dass man einen überhaupt nicht kennt und den anderen überproportional repräsentiert sieht, ist es bestimmt nicht gerecht. Ja? Aber es gibt natürlich auch schon Gründe, warum sich manche Persönlichkeiten in der Art und Weise durchsetzen und so vor allen Dingen über Generationen hinweg, wie es gerade bei Brahms auch der Fall ist. Das kann ich nicht schwarz-weiß sehen, aber was ich eben auch schon sagte, also wir kriegen also in unserer Ausbildung natürlich immer so das Bild vermittelt, das war so und das ist der führende Komponist und das ja, wird dann nicht weiter in Frage gestellt. Wenn man die anderen kennt, wird einem erstens klar, wie viel Qualität da drumherum vielleicht noch war, aber auch, was die eben unterscheidet. Ja, und ganz oft muss es ja auch eine Entwicklung geben bei den Komponisten, dass man der richtige Mann am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ist. Ja. Wenn Sie zum Beispiel an Josef Martin Kraus denken, das ist auch wieder ein Odenwälder aus meiner Gegend, ich komme ja aus Heppenheim an der Bergstraße, für den ich mich auch schon immer interessiert habe. Naja, der hat da in Buchen im Odenwald da hinten gelebt und dann über die Mannheimer Schule ausgebildet worden, hat Philosophie studiert und war dann am schwedischen Königshof. Nehmen wir mal als Gedankenspiel eine Reise nach Wien, dass er vielleicht dorthin gekommen wäre, wäre dort in diese Kreise geraten, hätte sich dann dementsprechend weiterentwickelt. Er hätte ein wirklich wichtiger Gegenspieler von Mozart werden können, so sehe ich ihn. Ne? Und dadurch, dass er dann in Schweden war und auch ein Teil seines Werks heute verschollen ist, wer kennt denn noch großartig heute? Ne? Mhm. Das ist für mich auch ein Beispiel von einer musikalischen oder musikgeschichtlichen Ungerechtigkeit. Aber auch nur wieder in Anführungsstrichen, natürlich ist Mozart Mozart. Das ist eine schwierige Frage. Das ist ja auch bei Interpreten, ist das gerecht? Der eine spricht eine horrende Gage und der nächste, auch wenn der 5 Noten weniger trifft, ist es dann gerecht, dass der für eine Autofahrt spielt ungefähr. Also ich betreibe das gerade ein bisschen, aber ich glaube, Gerechtigkeit in dem Sinne kann es nicht geben. Und,
Gibt es denn noch jemanden von den von Ihnen wiederentdeckten Komponisten, wo Sie sagen, der hat es unbedingt verdient? Julius Röntgen zum Beispiel?
Röntgen, ja, ist ja auch, der wird ja auch sehr unterschiedlich bewertet. In Holland kennt den jeder, weil er da im holländischen Musikleben eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Auch bis hin zur Konzertgebaugründung, also der Gesellschaft. Und er hat das ganze holländische Musikleben damals aufgebaut. Ja, Röntgen. Es ist auch von der Qualität jemand, der hervorragend einfach komponieren kann und eigentlich seine wichtige Rolle spielt, auch mit seiner Frau, die auch hervorragende Geigerin war, die Amanda Meyer. Die waren auch im weiteren Brahms-Kreis irgendwie zu finden. Die kannten sich und haben auch sich ausgetauscht und die Werke von Brahms auch aufs Programm gesetzt und auch Brahms dann damit geholfen. Brahms war ja nie in der Funktion, oder eigentlich nicht nennenswert, war mal kurz in Wien, aber das hatte keine weiteren Folgen. War also immer darauf angewiesen, dass seine Werke auch von anderen hochgehalten werden. Und da sind die, die wir heute als etwas kleiner sehen, wie in Röntgen oder wie in Gernsheim, der ja auch in Rotterdam war, die sind auch wichtig in der Hinsicht, dass sie zur Verbreitung der Werke von Brahms auch beigetragen haben damit.
Ja, Sie haben ja auch Werke des 20. Jahrhunderts eingespielt, also Raritäten, Ernst Krenek, diese Daten spielt man ja auch kaum. Und auch Komponisten, die ich noch nie gehört hatte, Louis Grünberg zum Beispiel oder Wilhelm Groß. Gibt es noch so viel zu entdecken? Wie stößt man auf diese ganzen Namen, von denen man noch nie was gehört hat?
Krenek ist natürlich eine faszinierende Persönlichkeit. Alleine, wenn man diese Autobiografie da liest, das ist ein tolles Ding, ja? Unglaublich. Ja. Ja. Mhm. Ja, das ist ein Buch, das konnte ich nicht aus der Hand legen. Das musste ich wirklich in quasi einen Zug durchlesen. Also jemand diesem Karl-Kraus-Stil so scharf und so weitsichtig, aber trotzdem merkt man dieses Lamoyante. Und also bei einem als Person immer so viel sympathischer wird durch das, was er schreibt, ist die Frage. Aber es ist ein unglaublich wacher Geist, ein unglaubliches Potenzial und eine Schärfe. Und das sieht man auch in seiner Musik dann, die auch total unterbewertet ist, meiner Meinung nach. Er hat natürlich in 12-Ton-Musik hat er seine Art, damit umzugehen, gefunden. Und naja, hat das dann eigentlich in seiner letzten Phase dann bis zum Ende so geschrieben, als das auch schon wieder überholt war, natürlich, was ich vorhin auch sagte, wie schnelllebig diese Zeiten waren. Also kaum hatte man seinen Personalstil gefunden, war der schon wieder out. Und das Krenek hat das ein paar Jahre getragen und dann ist er auf diese 12-Ton-Schiene, Schiene klingt so negativ, also hat er sich mit dieser 12-Ton-Technik so weiterentwickelt, dass er da seinen Personalstil fand und da war das eigentlich schon passé. Was nichts über die Qualität als Komponist aussagt. Ja, aber wenn es halt keinen interessiert, kann er so gut schreiben, wie er will. Aber König ist ja immerhin noch ein Name, den man kennt, ja? Mhm. Und der auch in verschiedenen Epochen von sich hat reden machen können. Aber im heutigen Konzertleben ist er natürlich auch total unterrepräsentiert. Mhm. Aber man kennt ihn, also im Gegensatz zu Gernsheim oder Rudi Stephan. Also Rudi Stephan ist natürlich eine besondere Tragik, dass er im Weltkrieg gefallen ist. Er hat auch sehr langsam gearbeitet. Aber das ist natürlich jemand, der die Kraft gehabt hätte, der Musik nochmal eine neue Farbe zu schenken. Also der als Gegenspieler von Strauss zum Beispiel, das wäre schon noch interessant geworden. Ja. Mhm. Konnte er nicht, gut, Strauss war natürlich auch genial in seiner Kraft, da einfach sowas hinzusetzen mit einem Selbstbewusstsein, das hatte Stephan nicht. Aber die Qualität der paar Stücke, die wir von ihm kennen, die ist schon ganz erstaunlich. Und das ist sowas Eigenständiges, das sollte auch viel, viel mehr bekannt sein. Mhm.
Ja. Aber wenn man solche Leute wie Grünberg nimmt oder diesen Wilhelm Groß oder Richard Frank, haben sie auch eingespielt, machen sie diese CDs auch, weil sie sagen, diese Musik muss einfach mal gehört werden, die muss dokumentiert werden, dass man sie sich anhören kann? Oder sind sie tatsächlich der Meinung, das sollte auch ins Repertoire gehen, also man sollte das häufiger spielen?
Also Krennic unbedingt. Also wenn sie da die Solosonaten sich anhören, warum wird diese zweite Solosonate, die erste nie gespielt? Die ist deutlich vor Bartok entstanden und ist ein 33-Minuten-Werk oder manche Leute spielen auch 37 oder so. Also es ist ein unglaubliches Werk und das ist ja, wie er selbst dann in seiner Autobiografie schreibt, in den Zeiten des Liebeswahns zu der Alma Mudi geschrieben. Und es hat persönlichen Bezug, es hat eine ganz eigene Sprache, das ist noch nicht zwölftönig, wie die zweite Sonate, die dann kurz und ganz knapp und motivisch sehr klar ist. Das ist ein faszinierendes Werk. Ich habe da hier und da mal Studenten angestiftet, das zu spielen. Und die haben sich am Anfang schwer getan, aber irgendwann den Narren dran gefressen und alle waren dann sehr glücklich mit dem Stück. Ja. Aber das ist wie eine Sprache lernen, erstmal zu verstehen, was er da möchte. Alleine vom Schriftbild, da sind gar keine Taktstriche. Und das sollte man auf jeden Fall kennen. Dann gibt es natürlich Werke, die einfach schöne Musik sind, wie der Richard Frank. Die sollte man von daher einfach kennen. Das sind aber nicht Persönlichkeiten, die natürlich die Musikgeschichte in eine ganz andere Richtung gelenkt hätten. Ja. Aber das sagt ja auch nichts aus. Das ist ein Zeichen für eine unglaublich hohe musikalische Kultur zur damaligen Zeit, dass es solche, wie man heute sagen würde, Kleinmeister hat, die so etwas kreieren können. Ist das ein Zeichen für eine kulturell hohe Stufe? So, daher sollte es auch dokumentiert sein.
Ja. Aber es ist ja schon ein Phänomen, dass sich so der CD-Markt und der Konzertbetrieb so ein bisschen abgekoppelt haben, was das Repertoire angeht. Ne? Im Konzert hört man ganz, ganz überwiegend eben die Werke der großen Komponisten. Ja. Und im CD-Markt tauchen immer neue Raritäten auf. Und man ist ganz erstaunt, was es alles so gibt. Aber man hört diese Werke nie live.
Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das nicht heute sogar vielleicht besser ist als vor, sagen wir mal, 40 Jahren oder so. Mhm. Aber
da gab's das Phänomen überhaupt nicht wahrscheinlich.
Das Phänomen ist natürlich, ja, ganz klar, wie sagt man so schön, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, ist natürlich ein Punkt. Ja, dann, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man es erstmal auf dem Programm hat, sind die Leute im Zweifelsfall begeistert oder zumindest angesprochen und machen sich Gedanken darüber. Mehr möchte man ja auch eigentlich gar nicht.
Ja. Die Frage ist, an wem liegt es? Liegt es am Publikum oder liegt es an den Veranstaltern? Oder wer traut sich da nicht?
Ja, ich glaube, die Veranstalter trauen sich schon das, was sie glauben, sich trauen zu können. Also die können ja auch nicht die Leute in Anführungsstrichen verschrecken mit Dingen, um zu belehren zu sein. Das mögen wir alle nicht. Da gibt es eine Gegen-Anti-Haltung. Und das ist einfach schwierig, da das richtige Maß zu finden. Ich habe die Erfahrung auch mit einem Festival, bei dem ich auch sehr stark mit eingebunden bin in der Programmgestaltung. Allein dadurch, dass ich schon seit meiner Rückkehr aus amerikanischen Studienzeiten, wie das ja dort eingeladen werde, als Artist in Residence. Und da kann man sich ein Publikum auch ranziehen, sage ich mal. Das sind ganz verrückte Programme vom Kultursommer in Südhessen, in einer kleinen Gemeinde. Das ist inzwischen überregional bekannt. Die kommen von überall her aus Hessen, ergattern sich da Karten. Das sind Wahnsinnsprogramme, da konzipiert von einer musikliebenden Intendantin, die einfach den Mut hat, Stücke nach ihrem Gusto einfach aufs Programm zu setzen und natürlich die Musiker fragt, was würdet ihr denn gerne spielen? Ja, das passt. Und sie vertraut da ihrem Geschmack und trifft genau das, was die Leute hören wollen. Wenn sie das Gleiche jetzt einfach mal so ein Programm einfach mal in eine etablierte Konzertreihe setzen würden, würde ein Publikum sagen, was ist denn das? Wird vielleicht kein Mensch kommen. Ja? Und ja, und dort ist die Erwartungshaltung, Mensch, was kriegen wir da nächstes Jahr wieder? Neues, tolles vorgesetzt. Ja, ist schwierig. Ich glaube, es gibt wie in der Musik, gibt es auch bei Veranstaltungen alles irgendwie, in welcher Balance und ja, was da erfolgreicher ist, kann man, glaube ich, so pauschal gar nicht sagen. Ja. Hm. Es gibt die Vielfalt in Deutschland und ja, es gibt Ungerechtigkeiten. Aber das ist alles immer eine Frage der Balance. Ja. Hm.
Man erlebt sie ja relativ selten im Konzert. Sind Ihnen die CD-Projekte wichtiger oder bindet die Professur in Hamburg so viel Zeit und so viel Energie oder täuscht der Eindruck?
Auch, ja, das Unterrichten, also wenn Sie mich gefragt hätten, ich wollte das immer auch. Ich würde das nicht tauschen jetzt mit einem Konzertkalender, dass man überhaupt nicht mehr zu Hause ist, sondern dieses regelmäßige und auch das Weitergeben und pädagogische Tätigen, das ist mir doch sehr, sehr wichtig. Ich habe schon meinen ersten Schüler, da war ich vielleicht 14 oder sowas, und der ist gleich ein Profi-Geiger geworden, der war ein paar Jahre jünger als ich. Und das kam einfach, weil die Eltern zusammen im Kirchenchor gesungen haben und wie es auf dem Land so ist, dann sagen die, Mensch, ihr Sohn spielt doch auch Geige, kann der unserem nicht mal ein bisschen was zeigen. So ging das da los, in einem 500-Einwohner-Dorf damals. Seit dem Zeitpunkt, als der arme Junge dann mein Versuchskaninchen spielen musste, aber ist mir klar, dass ich das auch immer machen wollte. Da kommen auch Stärken und Schwächen natürlich zusammen. Meine Stärke war es bestimmt nicht, jetzt genauso jetzt monatelang ein Programm auszufallen, wie das vielleicht erwartet wird. Und mich haben da immer andere Sachen interessiert. Und dann läuft halt eben ein Leben einfach so. Manchmal ist es auch einfach Pech. Manchmal hängt eine, ich habe bei viel Kammermusik auch gemacht, da gibt es Gruppen, da machst du plötzlich einen Preis und du kriegst die Konzerte und entwickelst daraus eine Karriere. Oder es gibt eine komische Konstellation, du fliegst raus und die Gruppe ist aufgelöst. Mhm. Also das sind so zwei extreme Möglichkeiten, so Wendepunkten, die dann einfach darüber entscheiden können, ob du jetzt im Jahr 100 Konzertangebote bekommst oder 5. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man sich als Musiker insgesamt sieht. Und also ich habe mich jetzt davon nicht abhängig gemacht, ob man da jetzt mehr der einen oder anderen Richtung zugeordnet werden kann. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das da was ausgeschlagen habe. Es ist natürlich träumt jeder davon, als Solist da vorne zu stehen und die großen Konzerte runterzuspielen. So haben wir alle mal angefangen. Wir hören Heifetz, Oistrach, Mielstein, Franziskati. Und ja, dieses wunderschöne Repertoire auf der Geige, das möchte man natürlich spielen, das hat man studiert. Aber die Realität kann da nicht so aussehen, dass das Hunderte von Menschen im Jahr dann immer wieder machen dürfen. Ja. Und so läuft dann halt eine Karriere. Ja. Mhm. Wenn man sich davon abhängig macht, dass man nur zu denen gehört, die immer auf dem Präsentierteller stehen, dann weiß ich nicht, dann ist es als Musiker auch vielleicht zu einseitig. Mhm. Oder sogar gefährlich, weil jetzt ohne jemanden nachtreten zu wollen, aber es gibt ja auch schon viele Leute, die damit nicht so gut klarkommen, wenn man eben einfach dann doch sich dann vernachlässigt fühlt in der Ausrichtung oder bei der Ausrichtung. Mhm.
Sie waren ja auch der Geiger des Gedilow-Quartetts bis zur Auflösung. War das eine Sache, die eine Alternative gewesen wäre, in einem festen Ensemble zu spielen?
Ja, da sieht man es mal. Das war ein Ensemble natürlich. Das war ja das Klavierquartett der Berliner Philharmoniker. Also das hieß Berliner Philharmonisches Klavierquartett. Und hat der Rainer Mehne gegründet, zu Zeiten, als er noch beim Brias war. Da war es das Berliner Klavierquartett. Als er Philharmoniker wurde, hat er es als Geiger erst angeführt. Ein paar Jahre später hat er sich dann als Bratscher zurückgezogen und hat das Kollegen die Geigenpart spielen lassen. Wieder ein paar Jahre später ist er so Richtung Pensionierung gegangen und hat sich überlegt, Mensch, jetzt können wir nochmal irgendwie vielleicht einen Wechsel vollziehen. Auch bestimmt mit dem Hintergedanken, dass man danach noch weitermachen kann, ohne diesen philharmonischen Namen. Ich glaube, das war also erst nicht geplant, aber das wäre dann durchaus auch ein Gedanke beim Namenswechsel. Und ja, wie es gekommen ist, ist ja dann sehr tragisch, dass der Rainer Mehne gestorben ist, kurz nach seiner Pensionierung. Damit gab es das Ensemble auch nicht mehr. Also wir würden heute noch spielen, würde ich mal, nehme ich mal an, wenn das eben nicht krankheits- und todesbedingt irgendwie da so eine Zäsur gegeben hätte oder nur durch den Tod dadurch eine Unmöglichkeit zusammen zu spielen. Mhm. Ja.
Lassen Sie uns noch auf ein Projekt kommen, das Sie jetzt noch vorhaben. In den nächsten Monaten wollen Sie ja noch das Violinkonzert von Arnold Mendelssohn einspielen.
Ja.
Was ist das für ein Komponist und was hat es damit auf sich mit diesem Werk?
Jetzt lachen Sie nicht, das ist wieder Regionalbezug, obwohl das gar nicht so geplant ist. Ich weiß nicht, ob ich das aus irgendwelchen Gründen anziehe. Der war halt in Darmstadt tätig. Daher kenne ich den Namen. Fruchtbare
Gegend anscheinend.
Offensichtlich. Also immerhin, dann scheine ich ja doch eine Daseinsberechtigung zu haben, dass ich diese Leute wenigstens ein bisschen unterstütze. Ja, also der ist verwandt mit dem mit Felix Mendelssohn natürlich, die, was ist das, ein Großneffe oder sowas. Also das, ich bin da im Lebenslauf sehr schwierig da. Also, naja, auf jeden Fall weitläufig verwandt mit dem Felix und ist heute noch eigentlich bekannt in Kirchenmusikkreisen. Das war auch sein Aufgabenfeld in Darmstadt, war für die evangelische Kirche der, was war das, Kirchenmusikdirektor oder sowas für die ganze Region. Und diese Werke kennt man noch. Während das Instrumentalwerk und auch dieses Orchestralwerk, das ist überhaupt nicht mehr weiter beachtet. Aus meiner Sicht auch eine Ungerechtigkeit. Der war auch kein Avantgardist natürlich, aber hat eine sehr eigene Tonsprache, auch effektvolle und qualitativ sehr hochstehende Stücke geschrieben. Dann kommt bei ihm natürlich noch der Umstand hinzu, dass er als jüdischstämmiger Komponist dann ein paar Jahre vor Weltkriegsbeginn oder ja, gestorben ist und also für mich in der Nazi-Zeit war es unmöglich, dass seine Stücke überhaupt irgendwie gespielt werden konnten. Meiner Meinung nach auch ein Werk, gerade das Violinkonzert, das für mich aus unerklärlichen Gründen noch nicht
gespielt wurde. Das ist wahrscheinlich noch nie aufgenommen worden, oder?
Nee, das wäre die erste Aufnahme. Ja, das sind ja viele von meinen Aufnahmen. Ne? Auch, die, was Sie vorhin erwähnt haben, die ganzen Schreker-Schüler. Das ist auch wieder Bezug, da geht ein Großteil des Nachlasses zum Beispiel von Krennig, die Fis-Moll-Sonate, das war ein Studienwerk, das er aus Wien hier mitgebracht hatte. Da hatten wir hier eine Handschrift, die offensichtlich bei der Edierung der ersten Ausgabe gar nicht zur Verfügung stand. Also da waren so viele Fehler drin. Mhm. Und das hatten wir hier in der UdK, damals war ich noch in der UdK, in der UdK-Bibliothek hatten wir da wunderbares Material und konnten das Stück mal so anspielen, wie es da eigentlich in den Noten stand.
Mhm. Ja. Und den Arnold Mendelssohn zum Beispiel, wo haben Sie die Noten her? Das heißt, Sie wissen, es gibt ein Violinkonzert und dann gehen Sie auf die Suche und gucken mal, wo liegen die Noten?
Genau.
Gibt es da gedruckte Noten oder wissen Sie das aus den...
Das gibt's. Ja, das wurde früher, das sieht man natürlich auch nicht so. In Siebenrock, Mendelssohn ist nicht bei Siebenrock verlegt, aber was so ein Siebenrock dann auch doch alles gedruckt hat, man sagt immer, der hat dann so viel Geld an Brahms, Ungarischen Tänzen und so weiter verdient. Aber was der auch dann geschaffen hat, dass das überhaupt erhalten geblieben ist, darf man auch nicht vergessen. Ne? Und dadurch, dass in Berlin einer saß, der Altmann, der dann die ganzen Sachen auch in seiner Bibliothek dann gesammelt hat. Haben wir, wenn es kein Kriegsverlust ist, zumindest ein Exemplar. Und beim Mendelssohn war es, glaube ich, gar nicht so leicht, das Material komplett zu kriegen. Wurde aber vor ein paar Jahren auch wieder verlegt und gibt es eine neue Partitur. Und ja, es gibt ja doch einige Leute, die da jetzt immer suchen, erfreulicherweise. Und es wird immer mehr wieder auch erhältlich. Ne?
Das heißt, Sie müssen das immer nicht extra einrichten, jetzt auch fürs Orchester und so, sondern die Noten gibt es tatsächlich, man muss sie spielen.
Ja, aber es gibt auch
einen, das noch niemand gemacht hat.
Ja, es gibt einen Forscher, Musikwissenschaftler, der hat das Stück auch, ich glaube, 2-3 Mal gespielt. Also ich habe das einmal zum Ausprobieren mit einem deutsch-niederländischen Liebhaberorchester, das verstärkt wurde mit ein paar Profis, aber das war ein sehr schönes Projekt, da habe ich das mal ausprobiert und dann war mir klar, dass das ein Werk ist, das man auf jeden Fall mal machen sollte. Ja.
Lassen Sie uns ganz zum Schluss noch mal auf Ihre eigene Musik zu sprechen kommen. Wann haben Sie angefangen oder warum haben Sie angefangen zu komponieren?
Warum?
Hey, es gibt so viel Musik, wo das kommt plötzlich dieser Drang her, jetzt was Neues zu schaffen?
Ja, den Drang hat man vielleicht, man ist sich bloß nicht so sicher, ob man damit die Welt beglücken sollte. Ja.
Ist der plötzlich rausgekommen oder komponieren Sie schon lange?
Ich habe als Kind komponiert und dann habe ich mir gesagt, es gibt so viel Gutes, lass es lieber. Die Musikgeschichte ist heute in einem Stadium, meiner Meinung nach, die große Welle, wo es so eine musikgeschichtliche Kontinuität gab und Entwicklung, so einen großen Strom vor sich ging, die ist meiner Meinung nach abgeschlossen. Heute gibt es unglaublich große Persönlichkeiten, die dann mit ihrem Personalstil und ihrem Werk dann wie Monolithen da einfach plötzlich herausragen aus dem, ja, was für ein Stil, weiß ich nicht heute. Man kann ja nicht mehr so sprechen von einem also allgemeingültigen Stil, was man erwartet, gibt es in der Form nicht mehr. Das ist auf der einen Seite gut, es ist alles wie im Leben, alles demokratischer, aber bei den epochenbildenden oder bei kulturell identitätsstiftenden Fragen ist es halt auch ein gewisses Problem, das damit verbunden ist. Warum man dann selbst anfängt zu komponieren. Also es gibt viel Gutes und es gibt auch vieles, von dem ich denke, na, das kannst du auch, was ich da gespielt habe. Und was ich vorhin auch schon meinte, ich bin jetzt in einem Stadium, dass ich einfach mache, was ich glaube, machen zu dürfen, zu müssen, und dann mache ich es halt einfach. Wenn da jemand kein Interesse daran zeigt, dann ist das halt so. Und wenn doch, freue ich mich. Mhm. Und das, wenn ich jetzt komponiere, wird das mein Leben nicht mehr großartig verändern. Aber für mich ist das schon nochmal Erweiterung, auch persönliche Erweiterung. Und auch ganz ehrlich, die Anerkennung von Kollegen in Kollegenkreisen, die Stücke kennen und sagen, Mensch, ich spiele das gerne mal, die ist mir einfach viel wert. Ich bin da jetzt nicht jemand, der da promotet, so eine Stücke da Anschubhilfe leisten kann, sondern das sind, wenn die gespielt werden, Leute, die das machen, weil sie es gerne tun. Ja. Also ich hoffe zumindest, und nicht, dass sie mir was schulden oder.
Ja. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, ist das ja noch eine relativ neue Erfahrung für Sie. Ja. Das erste Werk war 2018, was dann aufgeführt worden ist.
Ja, das hängt jetzt auch mit der indirekt, nein, ganz direkt mit dem leider der Auflösung vom Gelidorf-Quartett zusammen. Ich hatte damals geplant, ein neues Ensemble zu gründen. Die Idee war eine Grundbesetzung mit Klavierquartett und dann immer Ergänzungen mit anderen Instrumenten. Da habe ich dafür Arrangements geschrieben. Unter anderem ein ganz bekanntes Stück arrangiert für Klavierquartett. Das werde ich auch, wenn die Rechte frei sind, dann demnächst nochmal, wie man so schön sagt, auf den Markt schmeißen. Wird zwar niemand interessieren, aber ich mache es trotzdem. Jetzt darf ich es als Arrangement noch nicht veröffentlichen. Und das war so die Initialzündung. Ich weiß noch, wie ich dann hier nach Hause kam. Da bin ich hier in diesem Flügel gegangen und habe Motive, die ich die ganze Zeit in meinem Kopf hatte, einfach da aufgeschrieben. Und dachte jetzt machst du einfach noch ein Stück draus. Und seitdem hat es mich irgendwie gepackt. Ja. Mhm. Man muss sich eher bremsen. Also ein Tag ist dann gar nicht so lang, dass man gleichzeitig komponieren, unterrichten, noch ein bisschen üben und eine Familie haben könnte. Und dann fragen sie noch nach Konzerten. Ja, das ist, ich muss eher aufpassen, man wird ja auch nicht jünger.
Aber komponieren Sie denn so in der Tradition der romantischen Virtuosen eher für sich Instrument oder Ihre Besetzungen mit Kollegen? Oder ist das schon was für Kollegen, wo Sie denn nicht dabei sind?
Ganz einfaches Beispiel. Ich habe einen Freund und Kollege von mir, auch von der Hamburger Hochschule, der Sebastian Schmidt. Wir waren beim Italiener abends essen und dann haben wir uns unterhalten und sagte, schreist du mir was? Ich sagte, dann spielst du das denn auch? Und dann hat er eingeschlagen und dann hat er den Salat gehabt. Also ich habe mich noch in der gleichen Nacht hingesetzt, die Themen konzipiert und ein paar Wochen später oder über den Sommer habe ich das geschrieben. Wir waren in den Sommerferien mit der Familie in den USA, habe ich immer ein bisschen rumgeschrieben und war dann erstaunlicherweise gerade in unserem gemeinsamen Studienort Bloomington habe ich die letzten Takte geschrieben vom dritten Satz. Das war also dann für einen Kollegen, und der ist zusammen mit meinem auch langjährigen Duopartner Bernhard Vogelstadt nach Uhr aufgeführt hat in Hamburg. So, bei dieser Uraufführung kamen dann wieder zwei Kollegen. Einmal der Peter Holzlag, der Blockflötist, und sagte, Mensch, ich kann mir gut vorstellen, schreib doch mal was für Blockflöte und Streichorchester. Da gibt es ein riesiges Repertoire mit barocken Werken und quasi nichts Modernes. Schreib doch mal was. Da habe ich mich wieder im nächsten Semesterferien hingesetzt, habe das Ding einfach zu Ende geschrieben oder runtergeschrieben. Das ist bis heute noch nicht aufgeführt, weil es wieder Corona-Probleme gab. Aber der Peter hatte da schon Ideen und ich hoffe, dass es auch demnächst noch mal irgendwann gemacht werden kann. Das ist ja immer schwierig, wenn da so eine Sache plötzlich nicht aktuell werden kann. Und dann, ich hoffe, dass die Zeit noch nicht vorbei ist und es gar nicht gespielt wird. Aber, ja. Und ein zweiter Kollege kam und sagte, schaut doch mal, was ist Bratsche und Klavier? Mir gefällt das gerade der letzte Satz so rhythmisch. Dann habe ich wieder sowas in dem Stil geschrieben und mich ausgetobt in den anderen Sätzen mit anderen Ideen. Und der Kollege hat es dann erstmal gar nicht realisieren können, das zu spielen. Aber habe ich es einem anderen Kollegen gezeigt und der hat mich dann überrascht und sagte, du, ich habe es aufs Programm gesetzt. Ich dachte, ach, da hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich wollte einfach nur wissen, was er zu dem Stück sagt. Ja, also, und der Roland Plassel mit seiner Frau hat das letztes Jahr aufgeführt und war ein großer Erfolg. Also sowas freut mich dann immer, wenn die Leute das freiwillig tun. Die werden nicht von mir gebeten oder vom Veranstalter verpflichtet, sondern die sagen, das mache ich mal.
Mhm. Ja. Ist denn so eine Uraufführung ein ähnlich schönes Gefühl, wie wenn eine CD rauskommt? Oder ist das doch irgendwie noch was anderes? Ist das ein eigenes Baby?
Ein ja, ganz eigenes Werk? Ist schon mehr ein eigenes Baby, ja. Ja. Ja, gut, also ich kann das natürlich, also wenn ich als Geiger einen Bach aufnehme, ist das natürlich was anderes, als wenn ich jetzt komponiere. Also ich hätte als Komponist ja nicht meine Karriere begonnen. Also das sind ganz andere Stadien, ganz andere, ganz andere Situationen und das ist sehr schwer da gegeneinander abzuwägen. Aber ich bin heute einfach als Künstler tätig und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann man als Geiger machen, als Pädagoge oder als Komponist.
Und das kann sich ja noch entwickeln.
Ja, hoffen wir es, ja.
Ja, haben Sie Lust zum Abschluss noch was zu spielen
ja.
Aus Ihrem eigenen Werk?
Wir können es mal versuchen.
Ja.
Jetzt ist man natürlich kalt und Kaltschlaf hinlegen, aber wir können auch versuchen, was dabei rauskommt.
Ja. Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Gespräch, Christoph Schickedanz.
Gerne, danke fürs Kommen. Ja.
Und das wird dann jetzt eine Aufnahmepremiere oder kommt jetzt ein Stück, das Sie schon aufgenommen haben?
Der Bernhard Fuggerschau und der Sebastian Schmidt, die haben das schon, also in der Hamburger Hochschule, aufgenommen, aber das ist keine Aufnahme, die kommerziell verwertet wird. Jedenfalls, vielleicht könnte man das später noch machen, aber bis jetzt noch nicht soweit. Ich habe schon meine Ideen, da die frühen Sachen, mein Frühwerk, da mal zusammenzustellen. Aber das ist eine sehr schöne Aufnahme, aber die ist nicht auf dem Markt.
Ja.
Ja, ich muss das auch mal sehen, dass man, wenn man so lange geredet hat, ob man da wieder reinkommt, aber das ist ein Kaltstart. Kalt, ne? Ja, nö, eigentlich ist mir nicht kalt, aber geigerisch.
Ja. Noch.
Thank you.
Vielen Dank.
Danke.